Herzlich willkommen zu unserer Sendereihe Katechismus hier bei Radio Horeb. Mein Name ist André Stiefenhofer und wir tauchen jetzt wieder ein in das Mysterium der christlichen Liturgie, die Feier des christlichen Mysteriums. Wir befinden uns gerade mitten in den Sakramenten und das Eintauchen ist durchaus wörtlich gemeint, denn wir beschäftigen uns heute wieder mit der Taufe. Beim vergangenen Mal haben wir uns damit beschäftigt, was denn die Mystagogie der Feier betrifft, das heißt ja die mystischen Grundlagen der Feier. Und heute widmen wir uns weiter der Frage, wer kann die Taufe empfangen und auch wer kann taufen? Dazu zu Gast ist wieder Dekan Ludwig Gschwind. Grüß Gott, Herr Dekan.
Grüß Sie Gott.
Wir befinden uns auf der Seite 348 im Katechismus der katholischen Kirche. Liebe Zuhörer, wenn Sie einen solchen zur Hand haben, dann kann ich Sie nun einladen. Schlagen Sie einfach auf und lesen Sie mit bei den Texten, die uns Dekan Gschwind heute auslegen wird. Es geht also sehr konkret um die Taufe, wer sie empfangen kann. Fähig zum Empfang der Taufe ist jeder und nur der Mensch, der noch nicht getauft ist.
Ja, also da ist schon was sehr Wesentliches gesagt, dass jeder getauft werden kann, fähig ist zum Empfang der Taufe und nur der noch nicht getauft ist. Also zum einen, man braucht einen Menschen, wenn man tauft. Man kann also keinen Elefanten taufen. Zwischendurch erlebt man ja solche Dinge beim Zirkus, da heißt, da wurde der Elefant sowieso auf den Namen Bimbo getauft. Das ist natürlich keine Taufe. Oder zwischendurch kann man lesen, da ist ein Schiff auf den Namen Karin getauft worden. Natürlich keine Taufe. Getauft werden kann nur ein Mensch. Und getauft werden kann auch nur der Mensch, der noch nicht getauft ist. Also wenn einer zum Beispiel von der evangelischen Kirche zur katholischen Kirche konvertieren würde, den kann man nicht noch einmal taufen. Es hat ja eine Tendenz einmal gegeben, das waren die sogenannten Wiedertäufer, die gesagt haben, die Kinder in ihrem, also im Kindesalter können sich nicht richtig entscheiden und deshalb muss man die später dann nochmal taufen. Es hat auch manchmal so den Anschein, als ob manche das Sakrament der Firmung als eine zweite Taufe verstehen würden. Auch das wäre nicht richtig. Die Taufe, die ist einmalig, unauslöschlich. Und getauft werden kann also nur, wer noch nicht getauft ist.
Da sieht man auch, dass im umgangssprachlichen Gebrauch diese Taufe dann oft auch etwas missverstanden wird. Sie haben es ja sehr schön gesagt, ja?
Ja, weil es dann nur als Namengebung verstanden wird. Ja, die Kommunisten haben ja in der DDR versucht, die christlichen Feste und Feiern auch zu unterlaufen und haben dann statt der Taufe ein Fest der Namensgebung gemacht.
Mhm. Und dann später eben auch die Jugendweihe statt der Firmung in dem Fall.
Mhm. Das waren also, die haben das sehr stark sich angelehnt an christliche Bräuche, so wie wir früher das Heidentum getauft haben, also die Missionare. So haben die praktisch das Christentum säkularisieren wollen. Für ihren Atheismus, für ihre Gottlosigkeit das einspannen wollen. Da gab es ja dann die berühmten Geschichten mit den Engeln, die dann, ich weiß nicht mehr, besonderen Namen bekommen haben, also ganz, ganz scheußliche Namen. Das ist alles wieder jetzt von der Bildfläche verschwunden. Aber die Jugendweihen und solche Dinge, die sind noch vorhanden, aber gegenwärtig mit rückläufiger Tendenz, wie man hört.
Gut, in dieser Sendung wollen wir uns nun eben nicht der Taufe von Dingen widmen, die ja eigentlich keine Taufe ist. Es geht nicht darum, dass irgendjemand einem Namen gegeben wird, sondern dass derjenige sozusagen ins Buch des Lebens eingetragen wird. Und im Katechismus der katholischen Kirche geht es nun weiter mit der Taufe von Erwachsenen konkret. Seit den Ursprüngen der Kirche ist dort, wo das Evangelium erst seit kurzem verkündet wird, die Erwachsenentaufe am häufigsten. Der Katechumenat, die Taufvorbereitung, nimmt dann einen wichtigen Platz ein. Als Einführung in den Glauben und das christliche Leben soll er darauf vorbereiten, in der Taufe, der Firmung und der Eucharistie die Gabe Gottes in sich aufzunehmen.
Diese Erwachsenentaufe, die war ja bei uns also kaum mehr üblich. Das war also schon eine Sache, die vor allen Dingen in den Missionsländern der Fall war. Wenn ich dran denke, also in Afrika zum Beispiel, die sind dann 2 Jahre lang vorbereitet worden, bis sie die heilige Taufe empfangen haben. Aber bei uns war das ja eigentlich nicht mehr der Fall, weil die Kinder, sobald sie auf die Welt gekommen sind, sofort getauft worden sind. Bei den Krankenhaustaufen dann seit nach dem Zweiten Weltkrieg, da war es dann gang und gäbe, dass der Pfarrer am Montag ins Krankenhaus gekommen ist und die Kinder, die also in der vergangenen Woche alle auf die Welt gekommen sind, die sind alle dann getauft worden. Da hat man dann 10, 14 Kinder auf einen Schlag getauft. Das ist heute auch nicht mehr der Fall. Aber die Erwachsenentaufe, die nimmt jetzt bei uns auch wieder eine ganz andere Bedeutung an, nachdem es viele Menschen bei uns gibt, inzwischen, die nicht getauft sind. Wenn Sie dran denken, der Kommunismus in der DDR hat ja wirklich darauf hingearbeitet, dass die Menschen nicht mehr getauft worden sind. Und da gibt es jetzt also viele Ungetaufte. Und da kommt jetzt der eine und andere zum Glauben. Und der wird dann entsprechend auch vorbereitet. Also ohne Vorbereitung geht es nicht. Wenn man natürlich in die Heilige Schrift hineinschaut, die am Anfang hat man also da nicht so viel vorbereitet. Aber heute muss man da schon ein bisschen mehr tun.
Eine kleine Frage habe ich noch zum vergangenen Abschnitt an Sie, Dekan Gschwind. Und zwar, ich bin ein bisschen gestolpert, das haben Sie wahrscheinlich, liebe Zuhörer, auch beim Lesen bemerkt, über der Katechumenat. Ich habe jetzt erst gedacht, das ist ein Mensch, aber das ist ja eine Handlung. Warum heißt das denn der und nicht das?
Na, da fragen Sie mich zu viel.
Hat das keinen besonderen Grund?
Also das ist jetzt eine germanistische Spezialität. Ob man das jetzt der Katechumenat oder das Katechumenat, es gibt beide Bezeichnungen.
Aha.
Also ich kenne das auch als das Katechumenat. Aber ein Germanist wird uns wahrscheinlich dann sagen, aus bestimmten Gründen heißt es da der Katechumenat.
Gut, wenn das nur germanistische Gründe hat, dann will ich da auch gar nicht weiter nachhaken. Ich dachte, das ist vielleicht irgendwie...
Das kommt ja aus dem Griechischen, ja. Das heißt also die Hineinführung in etwas. Und also insofern weiß ich jetzt auch nicht, warum die das jetzt als der... Also ich würde auch als das.
Gut, aber jetzt, ich hoffe, das Wort kommt nicht mehr vor, sonst verlese ich mich nochmal.
Ja, aber das ist ja kein Drama. Der Katechismus, ja.
Genau, ja.
Der Katechet, das ist also derjenige, der den Unterricht erteilt, das ist der Katechet. Früher hat es den Namen der Katechet. Ich bin zum Beispiel von Katechetinnen unterrichtet worden. Bei der Vorbereitung auf die erste heilige Beichte und die erste heilige Kommunion hat sich bei uns der Religionsunterricht aufgeteilt zwischen dem Stadtpfarrer und der Katechetin. 2 Stunden haben wir bei der Katechetin gehabt. Und wir waren viele Kinder, wir waren eine große Klasse und ich bewundere die Frauen heute noch, die uns damals also wirklich viel beigebracht haben. Katechetinnen. Nach dem Zweiten Weltkrieg sind die also gekommen, um die Geistlichen im Religionsunterricht zu unterstützen. Dann Katechese. Ich halte zum Beispiel vom Oktober an bis zum Weißen Sonntag jeden Sonntag nach dem Gottesdienst eine kurze Katechese für meine Drittklässler.
Mhm. Also man ist ja umgeben von Fremdwörtern und es ist auch ganz gut, wenn das einmal so ganz grundlegend erklärt wird. Gehen wir vielleicht weiter in der Vorbereitung von der Taufe der Erwachsenen. Wir befinden uns im Katechismus der katholischen Kirche auf der Seite 348, der Abschnitt 1248. Durch diese Zeit der Vorbereitung soll es den Katechumenen ermöglicht werden, auf das göttliche Heilsangebot zu antworten und in Einheit mit einer kirchlichen Gemeinschaft ihre Bekehrung und ihren Glauben zur Reife zu bringen. Es handelt sich um eine Einführung und Einübung im ganzen christlichen Leben, wodurch die Jünger mit Christus, ihrem Meister, verbunden werden. Die Katechumenen müssen also in das Geheimnis des Heils eingeweiht werden, durch die Übung eines Lebenswandels nach dem Evangelium und durch eine Folge von heiligen Riten soll man sie stufenweise in das Leben des Glaubens, der Liturgie und der liebenden Gemeinschaft des Gottesvolkes einführen.
Ja, also da ist davon die Rede, dass man da schrittweise vorgeht. Das war ja in der frühen Kirche auch sehr deutlich. Das ist sehr schrittweise gemacht worden. Man hat ihnen das Vaterunser anvertraut, man hat ihnen das Glaubensbekenntnis anvertraut. Sie durften dann am Gottesdienst teilnehmen, aber bloß bis hin zur Gabenbereitung. Und so war das ein schrittweises Hineinwachsen. Es ist also heute schon auch wichtig, dass diejenigen, die sich auf die heilige Taufe vorbereiten, schon am Leben der Gemeinde teilnehmen. Also es kann nicht so sein, dass man ihnen einen Religionsunterricht 2 Jahre lang erteilt und die sie nie in der Kirche sehen lassen. Also das wäre ja nicht gerade der richtige Weg. Sie müssen also da schon hineinwachsen, sich daheim fühlen, auch dann Lieder, Gebete ihnen langsam zuwachsen. Also die Grundgebete, der heilige Franz Xaver, der hat ja immer seinen Gläubigen, der hat ja sehr rasch getauft. Also der hat nicht so ewig umeinander können, weil der ja immer gleich wieder weitergezogen ist. Aber er hat dann immer so Katecheten zurückgelassen, die dann noch weiter im Glauben unterwiesen haben. Aber die Grundgebete, die mussten da sein. Glaubensbekenntnis, Vater unser, gegrüßt seist du Maria, Ehre sei dem Vater. Und das hat er dann sozusagen durch den Rosenkranz ihnen dann auch noch weitergegeben, indem da auch im Rosenkranz natürlich freudenreicher, schmerzhafter, glorreicher, die wesentlichen Dinge des Glaubens enthalten sind. Heute müsst ihr ihnen nur den Lichtreichen beibringen. Aber so hat es Franz Xaver gemacht und ich meine, das ist schon sehr beispielhaft. Glaubensbekenntnis, das ist etwas Grundlegendes. Also das Glaubensbekenntnis, das muss man können. Das Vaterunser, das Gebet des Herrn, das muss man können. Also Kardinal Höfner hat es einmal beklagt bei Firmlingen. Er ist wohin gekommen und die haben nicht einmal das Vaterunser gegrüßt, als Maria kennt. Also das ist schon sehr wichtig, dass wir diese grundlegenden Gebete beibringen. Das würde also dann auch für die Erwachsenen in gleicher Weise gelten, dass sie die Grundgebete können. Ich habe also auch Vorbereitung gemacht auf die heilige Taufe und diejenige, die ich da vorbereitet habe, hat gesagt, also ich muss schon eins sagen, das Glaubensbekenntnis, das lerne ich schon so schwer, ich muss das bestimmt 5-mal jeden Tag sagen, dass ich mir das langsam in meinen Kopf reingeht.
Also es ist auch eine Übungssache und früh übt sich, wer ein Meister werden will. Also sollte man damit auch früh anfangen, das den Kindern beizubringen, auch wenn gewisse Sachen ein bisschen schwierig auf Anhieb zu lernen sind.
Ja, wir erleben ja zum Beispiel, dass viele Kinder kein gegrüßet sei zu Maria mehr können. Warum können sie es nicht? Das kommt nirgends mehr vor. Es kommt daheim betet man natürlich kein Engel des Herrn und das gegrüßet sei zu Maria kommt in den Gebeten nicht vor und kommt im Gottesdienst nicht vor. Und von daher ist es ein Gebet, das verloren gehen könnte. Das wird nicht verloren gehen. Aber ich meine nur, da müssen wir schon darauf achten, dass solche Grundgebete weitergegeben werden. Die evangelische Kirche hat sich ja jetzt gegenwärtig auch damit beschäftigt und sagen, man muss den Leuten grundlegende Dinge mitgeben. Grundgebete, Grundlieder, das braucht man. Das braucht man auch zum Zusammensein. So wie für uns, sagen wir, wenigstens eine Choralmesse jedem gegenwärtig sein sollte.
Nun ist es aber nicht so, dass man sich entmutigen lassen sollte, wenn man das von der ganzen Last der Gebete oder von der Vielfalt der Gebete, eine Last ist es ja jetzt weniger, nicht erschlagen wird. Im nächsten Vers oder im nächsten Abschnitt im Katechismus der katholischen Kirche wird einem dann doch schon versichert, dass man doch schon zur Kirche gehört und dass man trotz aller Anstrengungen natürlich im sicheren Schoß der Mutterkirche ruht. Ist der Abschnitt 1249 im Katechismus der katholischen Kirche auf der Seite 348. Die Katechumenen sind schon mit der Kirche verbunden. Sie gehören schon zum Hause Christi und nicht selten führen sie schon ein Leben des Glaubens, der Hoffnung und der Liebe. Die Mutterkirche umfasst sie schon in Liebe und Sorge als die ihrigen.
Ja, ich denke ja auch, wenn jemand sagt, ich möchte getauft werden, dann ist er mit der Kirche verbunden, dann lebt er mit der Kirche, dann möchte er das tun, was die Kirche will und wird dann also mit einem bereitwilligen Herzen sicher auch schauen, dass er sich ein gewisses Glaubenswissen aneignet. Das gehört natürlich auch dazu. Aber selbst wenn ihm jetzt das nicht so gelingen würde, da ist ja auch nicht so, dass derjenige, der schwer lernt oder und sich das schwer tut, dass der dann, dass das dann ein Handicap wäre. Wenn ich daran denke, die Bernadette Soubirou, die wollten ja gar nicht zur Erstkommunion zulassen, weil sie so schwer gelernt hat und sich gar nichts einprägen konnte. Und die Schwester, die den Religionsunterricht erteilt, hat zum Pfarrer gesagt, also die ist doch so saudumm, die kann man doch gar nicht nehmen. Und gerade der erscheint dann die Mutter Gottes.
Also, liebe Zuhörer, lassen Sie sich nicht entmutigen, wenn Ihnen, naja, die Grundgebete können wir wahrscheinlich schon alle, die wir jetzt Radio Horeb hören, aber es gibt ja auch ein paar kompliziertere Geschichten, die uns nicht eingehen, und spätestens vor dem Mysterium der Dreifaltigkeit muss dann wahrscheinlich doch der meisten von uns kapitulieren, und dann sollten wir uns dann doch immer darauf besinnen, vieles müssen wir nicht verstehen, es reicht, wenn wir uns bemühen und nach unseren besten Kräften handeln. Gehen wir nun weiter im Katechismus der katholischen Kirche. Die Taufe von Kindern ist nun ein Thema und sicher ein Thema, das auch ein Streitthema ist. Sehen wir, was der Katechismus der katholischen Kirche dazu sagt. Da die Kinder mit einer gefallenen und durch die Erbsünde befleckten Menschennatur zur Welt kommen, bedürfen auch sie der Wiedergeburt in der Taufe, um von der Macht der Finsternis befreit und in das Reich der Freiheit der Kinder Gottes versetzt zu werden, zu der alle Menschen berufen sind. Dass die Heilsgnade ganz ungeschuldet ist, tritt in der Kindertaufe besonders klar zutage. Die Kirche und die Eltern würden dem Kind die unschätzbare Gnade vorenthalten, Kind Gottes zu werden, wenn sie ihm nicht schon bald nach der Geburt die Taufe gewährten.
Also da ist schon das Wesentliche ausgesagt, die Befreiung von der Erbschuld. Und einfach der Gnadenstand, in dem man versetzt wird durch die heilige Taufe. Das ist ein so kostbares Geschenk, dass man das einem Kind nicht vorenthalten sollte. Wir tun ja sonst für unsere Kinder wirklich alles, damit es ihnen gut geht und dass sie gut gedeihen können und gut heranwachsen können. Angefangen von Essen und Trinken bis hin zur Kleidung, bis hin zu den Spielsachen. Da sorgt man für alles. Und es ist ganz wichtig, dass wir auch das Seelische bedenken. Das ewige Heil, das dürfen wir nie außer Acht lassen.
Die christlichen Eltern sollen erkennen, dass dieser Brauch ihrem Auftrag entspricht, das Leben, das Gott ihnen anvertraut hat, zu fördern.
Ja, man kann ja gar nicht genug dankbar sein, wenn man ein Kind geschenkt bekommt. Das ist ja ein Geschenk, ein Kind. Und also es ist, ich denke mir, bei jeder heiligen Taufe, wenn ihr Kind tauft, wenn man die Augen anschaut, wenn man die Ohren anschaut, wenn man die Hände anschaut. Also es ist doch ein Wunderwerk, so ein Kind, da kann man gar nicht dankbar genug sein. Und dann kommt noch hinzu eben die Gnade Gottes, die dann einem geschenkt wird in der heiligen Taufe. Und für Eltern muss das doch etwas ganz Wichtiges sein, dass sie ihre Kinder taufen lassen.
Es ist eine uralte Tradition der Kirche, schon die kleinen Kinder zu taufen. Dies wird seit dem 2. Jahrhundert ausdrücklich bezeugt. Möglicherweise wurden schon zu Beginn der Predigttätigkeit der Apostel, als ganze Häuser die Taufe empfingen, auch die Kinder getauft.
Natürlich, von Anfang an war man doch davon überzeugt, dass man einem Menschen nichts Größeres geben kann als die heilige Taufe. Da wird man ein Kind Gottes, ein Erbe des Himmels. Und da wollte man doch die Kinder nicht ausschließen. Spätere Zeiten haben es zwar einmal weiter hinaufgeschoben, aber da ist man schnell wieder umgekehrt.
Nun gibt es ja gerade, wenn man in Diskussionen mit Menschen steht, die jetzt die Kindertaufe ablehnen, oft das Argument von katholischer Seite, ja, das Ja zu Christus, das wird bei den Kindern dann ja sozusagen in der Firmung nachgeholt. Ist die Firmung nur so ein Deckel, der noch auf die Taufe draufkommt?
Na, das kann man auch nicht sagen. Das ist natürlich, die Firmung ist schon eine Vollendung der Taufe, das stimmt schon. Aber es ist auch nicht so, dass die Firmung sozusagen der Deckel wäre. Taufe und Firmung gehören ganz eng zusammen. Das sieht man ja daran, dass der heilige Paulus gekommen ist, getauft hat und dann ihnen die Hände auflegte und sie empfingen den Heiligen Geist. Und in der Ostkirche, da wird ja das Taufe und Firmung ganz eng zusammengemacht. Bei uns wird das dann etwas auseinandergenommen. Wir haben also dann später erst die Firmung. Das hängt aber damit zusammen, dass der eigentliche Spender der Firmung der Bischof ist. Und weil der nicht bei jeder Taufe dabei sein kann, zieht sich das also in spätere Jahre hin.
Das ist eher ein organisatorisches Problem in dem Fall und kein Glaubensproblem.
Ja, der Bischof ist eigentlich sowieso immer der Erstspender der Sakramente. Auch jeder Priester ist sozusagen einer, der teilnimmt am Bischofsamt.
Radio Horeb, Sie haben eingeschaltet bei der Katechismus-Sendung am Dienstagnachmittag. Unser Thema heute wieder die Feier des christlichen Mysteriums. Wir befinden uns beim Sakrament der Taufe und haben uns nun im Katechismus vorgearbeitet, haben uns gefragt, wer die Taufe empfangen kann, und haben bisher die Erwachsenen und die Kinder betrachtet. Nun kommen wir zu einem ganz wichtigen Abschnitt, nämlich zu der Verbindung von Glauben und Taufe auf der Seite 349 im Katechismus der katholischen Kirche, der Abschnitt 1253. Die Taufe ist das Sakrament des Glaubens. Der Glaube bedarf der Gemeinschaft der Gläubigen. Jeder Gläubige kann nur im Glauben der Kirche glauben. Der Glaube, der zur Taufe erforderlich ist, muss nicht vollkommen und reif sein. Es genügt ein Ansatz, der sich entwickeln soll. An den Katechumenen oder seinen Paten wird die Frage gerichtet, was erbittest du von der Kirche Gottes? Und er antwortet, den Glauben.
Ja, der Glaube ist natürlich das Grundlegende. Und die Kinder nehmen teil am Glauben der Eltern. Auch wenn der jetzt rudimentär wäre, die nehmen teil am Glauben der Eltern, nehmen teil am Glauben der Gläubigen. Es ist ja auch so, dass ein Kind hinein getauft wird in die Gemeinschaft der Gläubigen, sodass jeder von uns mitverantwortlich ist, durch sein Wort, durch sein Beispiel den Glauben weiterzugeben. Das geschieht in vielfältiger Weise, geschieht im Kreis der Familie. Denken Sie an die Großeltern, denken Sie an die Paten, denken Sie also aber auch an die Nachbarschaft. So wie jeder Einzelne auch über den Glauben spricht oder sein Beispiel gibt. Ich kann mich als Kind erinnern, bei uns in der Nachbarschaft war der Amtsgerichtsdirektor und ein Oberstudiendirektor. Die sind jeden Sonntag in Kirche gegangen. Das war für mich natürlich schon ein großes Beispiel. Wenn solche Leute, der Amtsgerichtsdirektor oder Oberstudiendirektor, wenn die am Sonntag in Kirche gehen, das ist doch was. Heute erlebt man ja oft das Gegenteil, dann sagt man, der geht nicht und der geht nicht, da brauche ich doch auch nicht gehen. Verstehen Sie? So nimmt einer den anderen mit, auch im Glauben. Ja, ich hätte doch nie so viel vom Glauben erfahren, wenn ich nicht die Predigten gehört hätte und all die Dinge, Religionsunterricht, da wächst mehr hinein.
Bei allen Getauften, ob sie nun Kinder oder Erwachsene sind, muss nach der Taufe der Glaube wachsen. Die Taufvorbereitung führt nur zur Schwelle des neuen Lebens. Die Taufe ist die Quelle des neuen Lebens in Christus, aus der das ganze christliche Leben entspringt. Darum feiert die Kirche jedes Jahr in der Osternacht die Erneuerung des Taufgelübdes.
Ja, das Taufgelübde, das wird also feierlich erneuert in der Osternacht, aber es wird auch erneuert am Weißen Sonntag, es wird erneuert bei der Spendung der Heiligen Firmung. Da wird jeweils das Taufgelübde erneuert. Von Neuem Ja gesagt zu Christus, Ja gesagt zum dreieinigen Gott, Ja gesagt auch zur Kirche und gleichzeitig ein absolutes Nein gegenüber dem Bösen. Widersagst du dem Bösen? Ja, dem Bösen wollen wir widersagen und den Glauben an Gott bekennen.
Damit sich die Taufgnade entfalten kann, ist die Hilfe der Eltern wichtig. Auch der Pate und die Patin sollen mitwirken. Sie müssen gute Christen sein, die fähig und bereit sind, dem neugetauften Kind oder Erwachsenen auf seinem Weg im christlichen Leben beizustehen. Ihre Aufgabe ist ein wahrhaft kirchliches Amt, Offizium. Die ganze kirchliche Gemeinschaft ist für die Entfaltung und Bewahrung der Taufgnade mitverantwortlich.
Also die Erstverantwortlichen sind sicher die Eltern und dann die Zweitverantwortlichen, die Paten. Also die Paten haben eigentlich schon eine gewichtige Rolle. Manchmal kann man es ja erleben, dass sich Angehörige irgendwann zerstreiten Und die kommen dann und sagen, also der soll jetzt nicht mehr Pate sein von meinem Kind, den streichen sie jetzt aus dem Taufbuch und da kommt jetzt der. Nein, da muss ich denen sagen, das geht frei nicht. Einmal Taufpate ist immer Taufpate. Und selbst wenn jetzt einer aus der Kirche austreten würde, die Verantwortung bleibt in der, wo er einmal Ja gesagt hat. Das muss man dem auch mal deutlich machen. Also das, und dann muss man daran denken, also Eltern erst verantwortlich, dann auch die Paten, und da muss man die auch mal anhauen, wenn es da nicht so ganz funktioniert, muss man sagen, also Sie sind doch Pate von dem, tun Sie sich doch mal ein bisschen um den kümmern. Dann mir ist also das auch mal passiert, wo ich also auch eine Patin angesprochen habe, habe gesagt, tun Sie doch mal ein bisschen schauen, da geschieht nichts. Und dann sagt sie, ja, das sind doch die Eltern zuständig. Dann habe ich gesagt, Sie sind Todle und Sie haben eine Mitverantwortung. Und wenn die das nicht tun, dann sind Sie der Nächste. Aber natürlich, die ganze Gemeinschaft muss mittragen. Und da geht man halt manchmal nicht das Beispiel, wo die Kinder und Jugendlichen hineinwachsen in den Glauben, wenn man abfällig redet, wenn man ständig Kirchenkritik betreibt und solche Dinge. Das baut nicht auf. Das bringt auch nichts.
Ich denke, das ist auch eine Schwierigkeit, wenn man einen Paten nun an sein Amt erinnern will. Pate, das ist heutzutage oft einfach nur ja ein Titel, eine Auszeichnung, die man seinem besten Freund sozusagen gibt. Ja, mach du halt mal Pate von meinem Kind. Und der ist sich das oft gar nicht bewusst.
Also ich gebe den Paten immer einen Brief mit. Da steht alles drin, was für sie wichtig ist. Also ich schreibe da rein, erstens, jeden Tag ein Vaterunser für den Täufling. Sie müssen jeden Tag daran denken, dass Sie ein Patenkind haben. Und da müssen Sie jeden Tag auch für das Kind beten. Ja? Und ein zweites, Sie dürfen nie den Namenstag vergessen. Und das schreibe ich immer, nein, Namenspatron ist der Heilige sowieso und Namenstag hat er an dem und dem Tag. Da müssen die Paten dafür sorgen, dass der Namenstag auch gefeiert wird. Und dann das erste Gebetbuch, das Kind bekommt, da muss der Pate dafür sorgen, auch wenn das verrupft wird, da muss er schauen, dass das Kind einmal ein Gebetbuch kriegt. Und wenn das Kind bei ihm auf Besuch ist, dann muss er am Sonntag mit in die Kirche nehmen und nicht sagen, bleib du liegen, jetzt bist du bei mir auf Besuch, jetzt kannst du fernsehen, solange du willst, und aufstehen brauchst du auch nicht. Also so, ich schreibe also denen schon einiges hinein, was ein Pate, was vom Paten auch erwartet wird.
Halten die sich da auch dran?
Ja, das kontrolliere ich ja nicht im Einzelnen, aber ich kann sagen, dass meine Kinder recht gut in die Kirche kommen.
Sehr gut, angetrieben von den Paten, so soll es sein.
Nicht angetrieben von den Paten, aber schon von der ganzen Umwelt dann auch.
Unser Thema, das ist heute die Taufe. Wer kann die Taufe empfangen? Und natürlich auch die Verbindung von Glauben und Taufe. Herr Dekan Gschwind, jetzt hat gerade eine Hörerin angerufen, die hat gefragt, sie wurde im Alter von 12 Jahren zum ersten Mal zur Patin ernannt. Und kurz darauf, als sie immer noch, ja, man kann auch schon sagen, Kind war oder Jugendliche, dann gleich nochmals. Inzwischen hat sie auch viele eigene Kinder und Familie und eigentlich überhaupt kaum Zeit dafür, sich noch um so viele andere zu kümmern. Jetzt sind zwei Fragen im Grunde. Zum einen, ist es sinnvoll, Kinder oder Jugendliche nach der Firmung gleich zu Paten zu ernennen? Und die zweite Frage ist dann natürlich, inwiefern kann man das dann, wenn man älter wird und selber Familie hat, überhaupt noch leisten?
Ja, also zum einen müsste der Pate schon ein bestimmtes Alter haben. Das tut das Kirchenrecht ja eigentlich auch vorschreiben. Also im Alter von 12 Jahren könnte man eigentlich nach heutigem Kirchenrecht, glaube ich, nicht Pate machen. Das ist noch zu früh. Die Verantwortung kann man eigentlich da in dem Alter noch nicht übernehmen. Da müsste man also sagen, man frühestens 14 sein. Das 14 war früher auch ein Alter, wo man die Erstkommunion empfangen hat. Also das Alter 14, 16 wäre vielleicht der Alter. Aber jetzt das Wahrnehmen der Patenpflichten, das ist natürlich sehr unterschiedlich. Also den Kontakt wird man immer haben. Bei uns ist in der Regel so, dass die Paten ja zu bestimmten Anlässen auch kleine Geschenke geben, wo man dann in Verbindung auch bleibt. Das muss ja nichts Riesiges sein. Gerade jetzt an aller Seelen, aller Heiligen, ist bei uns im Schwäbischen der Brauch, dass der Pate, die Patin ihrem Patenkind einen sogenannten Allerseelensopf schenkt. Also das ist nichts Riesiges, aber man wird erinnert, dass man doch in einer bestimmten Zusammengehörigkeit ist. Mhm. Patenamt heißt ja auch in eine geistliche Verwandtschaft treten, also in eine ganz innige Beziehung zu dem Patenkind. Inwieweit man jetzt diese Patenpflichten erfüllen kann, also das heißt also, man muss sicher den Kontakt schauen, dass man den einigermaßen auch pflegt. In der evangelischen Kirche, das ist vielleicht interessant, man darf ja nicht vergessen, dass die Paten früher nicht nur eine geistliche Mitsorge auferlegt bekommen haben, sondern auch eine Mitsorge für das leibliche Wohl. Wenn zum Beispiel, wie das früher ja oft der Fall war, der Vater früh gestorben ist, die Mutter früh gestorben ist, waren die Paten zuständig für dieses Kind, dass man das untergebracht hat, dass das in der Lehre kommt und all die Dinge. Ich habe im Museum in Mayingen habe ich also gesehen, in der evangelischen Kirche ist es üblich, dass wenn einer aus der Lehre kommt und also sagen muss, so mit 18 und selbstständig zu werden beginnt, dass er seinem Paten einen Abschiedsbrief schreibt. Mit Dank dafür, dass er ihn so lange begleitet hat in der evangelischen Kirche. Jetzt bei uns ist es ja so, dass der Pate sozusagen ein lebenslängliches Amt hat. Also da gibt es keine Abschiedsbriefe.
Das kann aber dann eben auch zur Last werden, gerade wenn man sich jetzt nicht gerade finanziell besonders gut abgesichert fühlt. Und
ja, man muss ja keine großartigen Geschenke machen.
Sie haben vorhin auch den Allerseelenzopf erwähnt. Das vielleicht noch für die Hörer außerhalb von Bayern oder außerhalb von süddeutschen Raum. Ein Zopf ist ein Gebäck.
Ja, das also ist ein Gebäck.
Kein Haarsteil.
Ja, also das ist, wie gesagt, und das bekommt man da geschenkt auf Allerheiligen. Das hat natürlich auch damit zu tun, dass man durch dieses Geschenk sagen möchte, denk später auch einmal an mich, wenn ich in der Ewigkeit bin. Mhm. Und vergiss mich dann nicht. Weil da ist ja auch eine Beziehung dann zwischen Patenkind und dem Paten, dass er dann auch später den nicht vergisst.
Also es reicht, wenn man Kleinigkeiten gibt und wenn man vielleicht auch geistige Sachen gibt, und ein Vater Unser kann sich vielleicht jeder leisten am
Tag.
Ja,
und ich meine, ein gutes Buch einem schenken, das muss ja auch kein Buch sein für 25 Euro. Also meine Bücher, die kosten so 10,80, das geht schon noch.
Also einfach ein Buch von Dekan Gschwind schenken, dann ist der Pate, das Patenkind, gut versorgt. Aus Freiburg hat uns jetzt die Frau Nissen erreicht. Grüß Gott.
Ja, hallo, grüß Gott, Frau Nissen, ja. Also vielen Dank, dass Sie hinweisen auf die Bedeutung der Paten. Ich meine, nur in der Praxis ist es wahrscheinlich so, dass Paten es gar nicht so ernst nehmen oder irgendwo anders wohnen und gar nicht den Bezug haben. Also ich habe als Großmutter, die ich 8 prächtige Enkel habe, habe ich diese Aufgabe immer gern übernommen und habe ihn mit ihnen dann so die Quelle besucht, ja, dass sie einfach diese Symbole einfach wieder ernst nehmen. Das finde ich so wahnsinnig wichtig, dieses dann Quellen lebendigen Wassers, oder ihnen erzählt, weißt du, in Ägypten, da fließt der Nil, und fruchtbar ist es nur dort, wo dieser Nil fließt, da ist grün, da gibt's Gras, und weiter draußen ist dann nur Wüste und so weiter. Und dann auch wichtig, nicht nur Wasser, sondern auch das Licht, die Kerze, und so am Tauftag dann diese möglichst die Taufkerze, dass sie die haben, dass jedes Kind seine Taufkerze hat mit seinem Namen, und die stellen wir dann auf, diese Kerze, und mit Licht. Und dann habe ich immer gern noch das Taufkleid genommen und dem Kind dann noch hingehalten, so in aller Ruhe: Zieht an den Herrn Jesus Christus. Solche Symbole halte ich für wahnsinnig wichtig, dass man das dann regelmäßig auch am Tauftag dann erlebt und dass man Kinder mitnimmt zur Taufe, dass sie sehen, dass man es ihnen erklärt und dass sie mitmachen dürfen, das halte ich für sehr entscheidend. Und dann natürlich dieses Weihwasser nehmen, sie segnen. Und ich muss sagen, meine Enkel sind heute jetzt schon zwischen 29 und 12. Und denen, die wissen ganz genau, und ich rufe sie der Reihe nach immer an, jede Woche ganz bestimmt. Und die wissen ja, die Oma segnet uns. Und dann, und das ist so entscheidend, dass dieser Taufsegen, dass das weitergeht im Leben, dass sie spüren, da spielt der liebe Gott mit, der ist jetzt bei uns. Ich halte sowas für unerhört kostbar, gell? Und da muss man einfach seine Aufgabe ernst nehmen, ja? Oder dass sie dann einfach auch, dass man weiß, der hat heute eine Matheaufgabe und da hat er Angst davor, dass ich dann sage, du, ich rufe Gottes Geist runter, sag mir, in welcher Stunde hast du Unterricht und dann hast du diese Arbeit und dann freue ich mich immer, wenn sie mir dann sagen am nächsten Tag, Oma, du, ich habe direkt gespürt, wie der da geschafft hat. Also sowas freut mich dann sehr. Und das ist wichtig. Ich meine, das sind so mehr Oma-Aufgaben. Also wohl dem Kind, das noch Paten hat, die das ernst nehmen, ja. Mit religiösen Büchern haben Sie natürlich recht, das gehört genauso mit dazu. Also ich glaube, ich könnte noch viel sagen, aber das müsste jetzt genügen dann.
Danke, Frau Nissen. Auf jeden Fall ein schönes Zeugnis, dass eben jeder Pate auch ein Katechet sein kann, Dekan Gschwind.
Ja, großartig. Also das ist halt eine ganz großartige Oma. Also da kann man die Enkel nur beglückwünschen, wenn man so eine Oma hat. Und also ich erlebe das ja auch, dass zum Beispiel die Taufkerze eine ganz wesentliche Rolle in den Familien spielt. Und wenn bei uns eine Hochzeit ist, dann werden immer die Taufkerzen neben die Brautkerze gestellt.
Ja, sehen Sie, das ist wichtig. Das ist ganz wichtig.
Ja.
Ja, und die Bedeutung wieder, diese Rückführung dahin, das Taufe und natürlich auch ganz konkret dem Kind sagen, Gott lebt in dir und du kannst mit ihm sprechen und er hört dich und er hat dich lieb, er nimmt dich in seine Arme, er ist bei dir, immer ganz gleich. Und dann nimmt man vielleicht in dem Psalm 23, das kann man bei den Größeren, und wandert ich durch finsteres Tal, ich fürchte kein Unheil, du bist bei mir. Solche Dinge, gell? Oder dann die Bilder, zum Beispiel, ich durfte ja den Sieger Köder inspirieren zu diesem Bild, in Gottes Armen geborgen, ja. Das ist ja ein Bestseller von ihm geworden. Ich habe, Gott sei Dank, ich habe das hier hängen, also dieses Original. Und dieses Wissen, in Gottes Armen bin ich geborgen, er ist bei mir. Und seit der Taufe lebt er ganz auf neue Weise in mir, ja. Sehr wichtig alles, gell.
Danke, Frau Nissen, für Ihr Zeugnis.
Also wenn Sie jetzt gerade Sieger Köder erwähnen, der ja eine Vielzahl großartiger Bilder gemalt hat, auch die katechetisch sehr sprechend sind.
Ja, danke nochmals, Frau Nissen, für Ihr Zeugnis. Bitte haben Sie Verständnis, dass wir nun eine andere Hörerin noch auf die Sendung nehmen wollen, nämlich Frau Brehm. Grüß Gott.
Ja, grüß Gott. Vielen Dank für das Taufgespräch. Ich bin auch Großmutter von 9 Kindern. Und ich schreibe meinen Kindern, meinen Enkelkindern, schreibe ich immer zu ihrem Tauftag eine Karte oder ein kleiner Brief. Und ich finde, das könnten auch die Taufpaten machen, statt zu einem Zopf schenken, den Kindern den Tauftag hochhalten. Wir haben bei uns im Herrgottswinkel haben wir immer, als ich meine 4 Kinder noch zu Hause waren, die Kerze angezündet an ihrem Tauftag. Das war für uns fast ein Festtag wie der Geburtstag. Das wollte ich nur einbringen. Ich wollte es kurz machen.
Dankeschön, Frau Brehm, auch für dieses Zeugnis.
Ja, das ist ein schöner, guter Gedanke.
Gehen wir noch einen Schritt weiter im Katechismus der katholischen Kirche. Auf der Seite 349, der Abschnitt 1256. Ordentliche Spender der Taufe sind der Bischof und der Priester und in der lateinischen Kirche auch der Diakon. Im Notfall kann jeder Mensch, sogar ein Ungetaufter, die Taufe spenden, falls er die notwendige Absicht hat. Er muss das tun wollen, was die Kirche bei der Taufe tut und die trinitarische Taufformel verwenden. Die Kirche sieht den Grund für diese Möglichkeit im allumfassenden Heilswillen Gottes und in der Heilsnotwendigkeit der Taufe.
Also der Spender der Taufe ist Bischof, Priester und in der lateinischen Kirche der Diakon. Wir erleben das ja jetzt gerade immer häufiger, dass die Diakone auch die Taufe spenden. Das sind zum Teil verheiratete Männer, die in der Kirche Dienst tun und die dann auch das Sakrament der Taufe spenden. Ich habe selber zwei Diakone in meinem Verein, die dann auch immer wieder gebeten werden, das Sakrament der Taufe zu spenden. Da heißt dann, im Notfall kann jeder Mensch, also das war mir jetzt neu, sogar ein Ungetaufter die Taufe spenden. Jetzt habe ich natürlich meine Zweifel, ob ein Ungetaufter in der Lage wäre, die Taufe zu spenden. Ich würde auch nicht unbedingt überall fragen wollen, ob man wüsste, wie man, wenn man jetzt eine Nottaufe spenden müsste, ob man das richtig macht. Da gibt es ja die berühmte Geschichte von einem Primizianten, also das ist natürlich eine erfundene Geschichte, von einem Primizianten, wo die Hebamme dann sagt, wie der auf die Welt gekommen ist, der war ja so schwach und ich habe ihn damals gleich getauft. Ja, und wie hast du das gemacht? Ja, im Namen der Allerheiligsten Dreifaltigkeit sei getauft. Ist natürlich nicht getauft. Also man muss das schon richtig machen. Man müsste also zunächst einmal ein Training ansetzen, so wie man einen Notdienst für Rotes Kreuz macht und erste Unfallhilfe. So müsste man also auch wissen, wie man richtig tauft. Also man braucht erstens einmal Wasser. Also man braucht kein Weihwasser, man braucht nicht Taufwasser, man braucht bloß Wasser. Und das Wasser, das muss man über den Kopf des Täuflings dann gießen. Und dann braucht man seinen Namen. Und dann muss man sagen, ich taufe dich im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen gehört keins mehr dazu. Das Amen muss dann sein Leben sein. Der Rest seines Lebens muss dieses Amen, muss das besiegeln, was da geschehen ist. Also die Nottaufe, das sollte jeder spenden können. Ich trainiere es also mit den Kindern, schon immer meine Viertklässler, da muss jeder also in der Lage sein, eine Nottaufe zu spenden. Ich will natürlich nicht in der sechsten Klasse dann nochmal nachfragen, ob sie es noch können. Weil die Vergesslichkeit ist angesichts der vielen Dinge, wo Kinder heute aufnehmen, ungeheuer groß. Man sollte das also vielleicht doch immer wieder mal wiederholen und sich ins Gedächtnis rufen, wie man das machen müsste, wenn man eine Nottaufe spendet. Man kommt nicht allzu oft in die Verlegenheit, eine Nottaufe zu spenden. Aber es könnte doch dann und wann der Fall sein.
Wann muss man das denn tun? Nur in Lebensgefahr desjenigen, den man jetzt dann taufen will? Oder? Weil im Normalfall ist ja immer in einigermaßen erreichbarer Nähe ein Priester zu erreichen.
Also das wäre schon immer in einem Extremfall.
Also tatsächlich in Lebensgefahr oder ähnlich.
Jetzt schauen Sie, Sie haben einen schweren Verkehrsunfall und Sie wissen, der neben Ihnen oder Ihnen ist fast nichts passiert, aber der neben Ihnen, da weiß man nicht, kommt der noch durch und Sie wissen, der ist nicht getauft. Jetzt ist natürlich die Frage, ob Sie dann ein Wasser dabei haben.
Das muss dann wirklich mit Wasser geschehen, da kann man jetzt nichts irgendwie improvisieren.
Na, da können Sie keinen Cognac nehmen.
Nein, das meinte ich ja nicht. Ich meine, ob da nicht die Geste reicht. Das reicht dann nicht. Also man braucht wirklich Wasser dafür.
Ja, man braucht Wasser. Mhm. Da gibt es ja auch die berühmte Geschichte, das ist also auch nicht wirklich passiert, aber da wird einer geprüft im Priesterseminar und dann wird er gefragt, ob man mit Suppe taufen kann. Dann hat der Prüfling gesagt, also mit der Suppe vom Tisch oder Regens oder Subregens oder Spiritual essen, also mit der Suppe nicht, aber mit der, die wir kriegen, kann man schon taufen. Das heißt, es war eine richtige Wasserschneiz.
Okay.
Also, aber das ist natürlich wieder eine erfundene Geschichte.
Ja, und in die Lage der Nottaufe werden wir hoffentlich alle so bald nicht kommen. Ist natürlich immer gut, wenn man es zumindest beherrschen würde.
Aber wissen sollte man es schon.
Ja, danke Dekan Schwind, dass Sie wieder Zeit für uns hatten. Wir hören uns wieder am kommenden Dienstag.
Ja.
Liebe Zuhörer von Radio Horeb, das war unsere Katechismus-Sendung für heute. Mein Name ist André Stiefenhofer. Wenn Sie diese Sendung nochmals hören wollen, können Sie sich bestellen bei unserem CD-Dienst unter der 0700 75 25 75 20 oder per E-Mail unter cd-dienst@horeb.org.